für unser Thema. Darf ich diejenigen auch begrüßen, die sich von draußen für unser heute wichtiges Thema, die Vorstellung der Vorhabenplanung, interessieren. Dann kommen wir jetzt zur Tagesordnung der Sitzung. Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 1, der Vorstellung der Vorhabenplanung für das Jahr 2026 durch die Bundesministerin Karin Prien. Hierzu sind 90 Minuten vorgesehen. 30 Minuten hat die Ministerin die Möglichkeit, ihre Pläne vorzustellen. Dann haben wir für die Aussprache 60 Minuten Zeit. Die Tagesordnungspunkte 2 bis 7 sind Votenanforderungen anderer Ausschüsse. Die werden dann nicht öffentlich stattfinden und ohne Aussprache abgestimmt bzw. zur Kenntnis genommen werden. Tagesordnungspunkt 8 ist Verschiedenes. Sie wissen, dass wir alle früher tagen, damit wir dann den Gedenktag, die Gedenkstunde im Bundestag gut und in vollständiger Besetzung verfolgen können. Deswegen sind wir zeitlich auch ein bisschen gebunden. Ich rufe dann also auf Tagesordnungspunkt 1. Die Präsentation der Vorhabenplanung 2026 zur Ausschussdrucksache 21-1321 ist Ihnen übersandt worden. Wir haben, wie gesagt, 90 Minuten zur Verfügung. 30 Minuten sind für die einleitenden Worte vorgesehen. Danach drei Frage- und Antwortrunden zu jeweils 4 Minuten pro Fraktion. Sie haben 4 Minuten Zeit für Ihre Frage und für die Antwort der Ministerin. Bitte Sie, das auch entsprechend zu bedenken. Bitte dann die fragenden Abgeordneten eben auf die Zeit zu achten. Die wird ja jeweils eingeblendet, damit man auch weiß, wie viel Zeit noch für die Antwort übrig ist. Möglichst vielleicht nicht mehr als 2 Fragen pro Runde stellen. Dann haben Sie, Frau Bundesministerin, jetzt das Wort für Ihr Statement. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, die heute uns zugeschaltet sind. Ich freue mich sehr, dass ich erneut die Gelegenheit habe, ja doch in sehr kurzen Abständen wieder hier im Ausschuss zu berichten. Lassen Sie mich, bevor wir in die Details einsteigen, ein paar einleitende Bemerkungen machen. Ich glaube, es ist offenkundig, dass wir in einer Zeit arbeiten miteinander, die von tiefgreifenden Veränderungen und auch Verunsicherungen in sehr hoher Geschwindigkeit geprägt ist. Das ist etwas, was uns alle herausfordert, aber es ist zugleich eben auch ein sehr starker Auftrag. So nehmen wir das als Ministerium wahr. Wir müssen jetzt strategische Weichen stellen für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und das betrifft sowohl die Frage unserer demokratischen Verantwortung, es betrifft Gerechtigkeitsfragen, es betrifft aber eben auch Innovationskraft und wirtschaftliche Stärke. Und das alles müssen wir tun in Zeiten, in denen die finanziellen Mittel auf allen staatlichen Ebenen knapper werden und in denen wir auch nicht davon ausgehen können, heute, dass die Spielräume in den kommenden Jahren größer werden. Gerade deshalb ist der Blick auf die Umsetzbarkeit und die Wirksamkeit von politischen Vorhaben entscheidend. Wir müssen priorisieren und das umsetzen, was nachhaltig finanzierbar ist. Und es kommt darauf an, dass es auch in der breiten gesellschaftlichen Mitte Wirksamkeit entfalten kann. Genau. Unser Leitmotiv, das hatte ich Ihnen bereits im vergangenen Jahr vorgetragen und daran wird sich auch nichts ändern, ist bessere Bildung, starke Familien und resiliente Demokratie. Das sind drei Ziele und ich will zu den drei Zielen jetzt zunächst mal das Folgende allgemein sagen. Bei der besseren Bildung geht es uns darum, Chancengerechtigkeit für jedes Kind in unserem Land und zwar egal, woher es kommt, welche Religion es ist, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, das darf für uns keine Rolle spielen. Für jedes Kind soll dieses Versprechen gelten. Und wir wollen damit auch das individuelle Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft einlösen, die Innovationskraft unseres Landes stärken und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit. Starke Familien bedeutet für uns, dass wir ein Fundament miteinander weiter aufbauen und stärken wollen, dass Familien Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten. Und das wollen wir bürokratiearm tun. Und wir wollen das Miteinander der Generationen neu erzählen und die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle stärken. Resiliente Demokratie bedeutet für uns, Zusammenhalt zu stärken, Demokratiebildung und Extremismusprävention stärker in die Fläche zu bringen, unsere Gemeinschaft so widerstandsfähig zu machen, dass Extremismus, und zwar egal welcher Form, keinen Raum hat. Drei Ziele, ein Ministerium, eine Verantwortung. Und mit diesem Leitmotiv legen wir den Grundstein für ein starkes, für ein chancengerechtes und innovatives Deutschland. Bevor ich zu den Vorhaben für das Jahr 26 komme, will ich Ihnen beschreiben, was unser Handeln dabei leitet. In Zeiten knapper Ressourcen und hoher Erwartungen reicht es nicht aus, gute Ziele zu formulieren. Wir brauchen einen modernen, leistungsfähigen Staat, der diese Ziele auch tatsächlich effizient umsetzen. Und deshalb ist es so wichtig, sich an klaren Wirkungslogiken, an Zielbildern und überprüfbaren Indikatoren zu orientieren. Politische Vorhaben müssen in ihrem Erfolg messbar sein, um Wirkung zu verstehen, auch gegebenenfalls nachsteuern zu können und Verantwortung zu übernehmen. Wir nutzen dazu konsequent Monitoring, Evaluations- und Forschungsdaten für politische Entscheidungsprozesse. Unser Ziel ist eine nachhaltige, zielgerichtete Nutzung öffentlicher Mittel, insbesondere bei komplexen föderalen Förder- und Steuerungsstrukturen. Dazu gehört zum Beispiel, und das ist neu, eine strategische Forschungsplanung über alle Abteilungen hinweg. Studien, Evaluationen und vorhandene Evidenzen sollen gebündelt und besser nutzbar gemacht werden. Das tun wir in unserer neuen Grundsatzabteilung. Und ein weiterer Schwerpunkt der Weiterentwicklung in diesem Sinne ist die Nutzung von Dateninfrastrukturen und digitalen Verfahren. Sie sind nämlich der Schlüssel für mehr Effizienz, Transparenz und Wirksamkeit staatlichen Handels, unter Wahrung natürlich immer auch der datenschutzrechtlichen Anforderungen. Meine Damen und Herren, gerade in dem Bereich, für den ich Verantwortung trage, entsteht gute Politik nicht im Alleingang, sondern sie ist nur realisierbar in einer guten, konstruktiven Zusammenarbeit mit Ländern und Kommunen, aber ebenso auch mit Wissenschaft, Zivilgesellschaft, sozialstaatlichen Akteuren und internationalen Partnern. Und zugleich stärken wir, und das ist wichtig, eine lernende Verwaltung. Wir setzen auf Pilotprojekte, die neue Arbeitsweisen und auch den gezielten Einsatz intelligenter digitaler Werkzeuge ermöglichen, um Prozesse zu verbessern und auch um Mitarbeitende zu entlasten und da auch wieder Ressourcen zu gewinnen, trotz Personaleinsparungen. Dabei geht es um Transparenz, um Nachvollziehbarkeit, um im Haus und über die Ressorts abgestimmte Strategien, und zwar auch über die Rechtskreise hinweg. Und das klingt leichter, als es ist. Staatliches Handeln muss verständlich sein für die Fachpraxis, aber eben auch für Politik und Öffentlichkeit. Deshalb legen wir Wert auf klare Kommunikationsformate und nachvollziehbare Narrative. Ich komme jetzt zu den Schwerpunkten 2026 in den verschiedenen Bereichen. Der Bereich der Bildung, Frau Reich, wo wollen Sie noch nicht? Spielt für uns auch deshalb eine große Rolle, weil er für die Menschen in unserem Land eine große Rolle spielt. Das zeigt uns ganz klar die Demoskopie. Das ist für viele Menschen das mit Abstand wichtigste Thema. Und zwar über noch lange vor Verteidigung, vor Wirtschaft, vor preiswerten Wohnen. Gerechte Bildungschancen ist für sehr viele Menschen das entscheidende Thema. Und ich will, bevor ich über Reformbedarfe an dieser Stelle spreche und über Programme sagen, die Schulleitungen und Lehrkräfte in unserem Land, auch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und alle anderen an Schule Tätigen leisten in Deutschland in weiten Teilen Großartiges und verdienen höchsten Respekt. Sie leisten ihren Dienst unter zunehmend herausfordernden Bedingungen, oft weit über das hinaus, was selbstverständlich ist. Das ist mir wichtig, das einmal hier auch öffentlich zu sagen. Der Blick auf die aktuellen Daten, namentlich der IQB Bildungstrend 24, aber ich könnte auch die vorhergehenden Trends der letzten Jahre und andere entsprechende Vergleichsstudien zeigen, dass sich die fachlichen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler verschlechtern, aber auch die sozial-emotionalen Kompetenzen, auf die wir mehr als bisher einen Blick haben müssen. Diese Entwicklung ist deshalb so dramatisch, weil es manchen, zumindest einem Teil unserer Schülerinnen und Schüler, nicht gut geht, aber auch, weil das gesellschaftliche Aufstiegsversprechen damit in Frage steht. Und deshalb sage ich ganz klar, die Ergebnisse betreffen nicht nur die Bildungspolitik, sie betreffen unsere Gesellschaft insgesamt und erfordern entschlossenes Handeln auch über die Ressorts hinweg. Unerlässlich dazu ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen, ein abgestimmtes, zeitgemäßes Interpretation auch des Bildungsföderalismus. Dazu braucht es eine wohlwollende Zusammenarbeit über die staatlichen Ebenen weg. Und ich bin sehr froh, dass ich wahrnehme, dass diese Kooperationsbereitschaft zwischen Bund und Ländern tatsächlich da ist, so wie sie seit vielen Jahren nicht mehr gegeben war, jedenfalls nicht zu der Zeit, in der ich in diesem Bereich arbeite, weil natürlich auch alle den Handlungsdruck erkennen. Und ich kann sagen, allein in dieser Woche habe ich sowohl mit den Jugendministern drei Stunden zusammengesessen zum Thema Qualitätsentwicklungsgesetz im Kita-Bereich. Zur Stunde sitzen die Staatssekretäre von Bund und Ländern im Bildungsbereich in Berlin, am abgeschiedenen Ort zusammen und entscheiden darüber, was sie den Bildungsministern als Arbeitspakete vorschlagen können, um diese Ziele auch gemeinsam zu erreichen. Das ist wirklich ein Fortschritt. Ich hatte gestern die Gelegenheit, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Kommen jetzt aber zum dem, was machen wir in diesem Jahr. Wir sind seit letztem Sommer dabei, den Referentenentwurf zum Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz gemeinsam mit den Ländern in verschiedenen Arbeitsformaten zu entwickeln. Sie wissen, das ist ein zentrales Vorhaben dieser Bundesregierung, über ein neues Gesetz und nicht mehr über Bund-Länder-Vereinbarungen auf Grundlage eines Gesetzes, sondern aufgrund einer gesetzlichen Grundlage die Voraussetzungen für gemeinsame Qualitätsstandards im SGB VIII zu schaffen, die ermöglichen, dass alle Kinder in Deutschland im Alter von rund 4 Jahren eine Sprach- und Entwicklungsstandserhebung durchlaufen und, soweit sie Förderbedarf haben, diese dann auch erfolgt. Darüber hinaus sind wir uns mit den Ländern einig. Und insofern kann ich vermelden, dass wir bei den Grundzielen dieser Reform Einigkeit erzielt haben. Wir wollen den Übergang zwischen Kita und Grundschule stärken und dafür Sorge tragen, dass auch dieses als Standard im SGB VIII formuliert ist. Natürlich, wie immer, gibt es mit den Ländern noch Differenzen mit Blick auf insbesondere Finanzierungsfragen, wie das immer ist. Aber wir werden auf Grundlage der Gespräche, die wir geführt haben, wo es in vielen Bereichen einen Konsens gibt, in anderen Bereichen nach wie vor einen Dissens, werden wir jetzt in das Gesetzgebungsverfahren gehen und werden dieses Gesetzesvorhaben noch voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals auf den Weg bringen. Ein weiteres wichtiges Programm im Kontext von Chancengerechtigkeit ist das Startchancenprogramm. Hier liegt der Fokus für uns in diesem Jahr darauf, das, was angeschoben worden ist. Sie erinnern sich, die zweite Tranche der Schulen ist erst zu diesem Schuljahr überhaupt in das Programm gestartet. Hier gemeinsam mit den Ländern dafür Sorge zu tragen, dass erfolgreiche Konzepte aus den Ländern bundesweit sichtbar gemacht werden und bundesweit nutzbar gemacht werden. Denn das ist sozusagen ein zentrales. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich von einem Defizit in unserem Bildungssystem sprechen, dass es uns nicht gelingt, gelingende, gute Konzepte zu skalieren und dass es oft so ist, dass es einzelne Leuchtturmprojekte gibt, aber niemand so richtig davon weiß und es nicht in die Fläche getragen wird und dadurch immer wieder aufs Neue auch gute Ansätze entwickelt werden müssen. Dem wollen wir Abhilfe verschaffen, insbesondere durch eine Transferplattform, die in diesem Jahr starten wird und auch eine entsprechende Startchancenkonferenz, die im Sommer 2026 geplant ist und verbunden sein wird mit dem Launch der Transferplattform. Ein weiterer Meilenstein im Bereich der Bildung ist der Digitalpakt 2.0. Dazu werde ich jetzt an dieser Stelle nicht viel sagen, weil wir das ja gemeinsam schon erörtert haben im Dezember. Und da ich im Moment auch nichts weiteres hinzuzufügen habe, wichtig war uns da auch zu lernen, das wissen Sie aus dem Digitalpakt Schule, insbesondere mit Blick auf schlankere Verfahren, komprimierte Berichtspflichten und den stärkeren ganzheitlichen Ansatz, der eben insbesondere auch großen Wert auf eine bessere pädagogisch-didaktische Implementierung von Digitalität in den Schulen durch entsprechende Vereinbarungen mit den Ländern gewährleistet. Weiterer Schwerpunkt im Bereich der Bildung, auch möglich durch eine bessere finanzielle Ausstattung, ist die berufliche Bildung. Da geht es insbesondere um die Qualifizierungsoffensive, die sich einerseits gemeinsam mit dem BMAS an die rund 2,9 Millionen Menschen richtet, die eben nicht über eine formale Qualifikation verfügen, und zum anderen aber auch darum, eben die höhere berufliche Bildung weiter voranzubringen, etwa im Bereich der Pflege durch Einführung eines Pflegemasters. Ein weiteres zentrales Vorhaben ist das Thema lebenslanges Lernen. Dazu gehören zum einen die Implementierung einer Bildungsverlaufsstatistik, auch bekannt unter der Bezeichnung Bildungsverlaufsregister. Da geht es darum, belastbare Informationen bundesweit nutzbar zu machen für typische Schul- und Ausbildungswege, für Übergänge und Abbrüche und damit die Grundlagen zu schaffen für im Wesentlichen das Handeln der Länder, aber auch für gemeinsames Handeln mit den Ländern. Es geht darum, die Schüler-ID auf den Weg zu bringen. Hierzu haben wir in diesem Jahr den Austauschprozess mit den Ländern gestartet. Klar ist an dieser Stelle, es kann nur gemeinsam mit den Ländern gelingen. Wir werden in diesem Jahr das Aufstiegs-BAföG weiterentwickeln und dazu einen entsprechenden Referentenentwurf auf den Weg bringen. Wir werden das Fernunterrichtsschutzgesetz reformieren und dazu Anfang nächsten Jahres den Referentenentwurf vorlegen. Ich kann so viel verraten, dass wir hier, glaube ich, eine große Chance haben, auch einmal Regulierung wirklich deutlich zu reduzieren und zu Bürokratierückbau beizutragen. Wir sind weiter in der Verpflichtung, auch durch Beschlusslage der Ministerpräsidentenkonferenz bei der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen weiter voranzukommen. Wir haben ja da die Geschwindigkeit deutlich steigern können, die Anforderungen deutlich verringern können. Wir haben jetzt weitere Aufgaben, insbesondere mit im Kontext der Implementierung der Work-and-Stay-Agentur, wo das Thema Anerkennung eine wichtige Rolle spielen wird, aber auch mit Blick auf die Nachqualifikationen, die bei uns in Deutschland nach wie vor so kompliziert sind, zum Teil, dass viele daran scheitern. Das müssen wir uns anschauen. Das muss einfacher werden. Das zum Thema Bildung. Jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen, die man jetzt nicht erkennt. Gut, starke Familien. Dann müssen wir das ein bisschen schneller machen. Im Familienbereich geht es darum, gute und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das betrifft die Kinderbetreuung, die natürlich eine der Voraussetzungen ist für eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, übrigens auch für eine Reduzierung der Teilzeitquote ist das eine wesentliche Voraussetzung. Und für die Maßnahmen im Bereich der Familienpolitik sind natürlich auch die Ergebnisse der Sozialstaatskommission, die gestern veröffentlicht worden sind, von Relevanz. Wir müssen auch im Moment so ein bisschen gucken, dass diese ganzen Prozesse, die wir nebeneinander laufen haben, dass wir die so gut steuern, dass wir da alle Reformüberlegungen auch richtig mit berücksichtigen. Sie wissen, die Ergebnisse der KSR betreffen auch wesentliche Familienleistungen, den Kinderzuschlag, das Wohngeld und sollen dort in eine große Sozialleistung integriert werden. Dazu kann ich gerne in der Fragerunde noch etwas mehr sagen. Wir beschäftigen uns mit dem Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Das wissen Sie, die Kommission arbeitet gut und arbeitet auch auf Hochtouren sehr interdisziplinär und breit aufgestellt und wird ihre Ergebnisse im Sommer vorlegen. Und sie wird konkrete Handlungsempfehlungen für alle Ebenen des Staates vorlegen. Und ich freue mich sehr auf die weitere Arbeit der Expertenkommission, die, das ist auch ein Ausdruck dieser Art zu arbeiten, die ich zu Anfang beschrieben habe, die zum Beispiel auch mit Foresight arbeitet, sodass wir auch sehen können, wohin entwickelt sich eigentlich die digitale Welt auch Richtung 2030 und 2035, damit wir bei unseren Maßnahmen auch nicht nur sozusagen den Status quo heute, sondern auch das, was wir in Zukunft erwarten können, auch abbilden lässt. Wir werden Beteiligungsformate umfangreiche, ab jetzt wird die Kommission vornehmen, und zwar auch, und das war ja vielen hier sehr wichtig, unter starker Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in digitalen und in analogen Formaten, auch in verschiedenen analogen Formaten in der ganzen Republik. Und insofern freue ich mich sehr auf die Ergebnisse. Wir werden in diesem Jahr eine Reform des Elterngeldes auf den Weg bringen. Der Referentenentwurf wird in diesem Jahr, im Sommer 2026 ist die Ressortabstimmung geplant, sodass wir im Herbst ins parlamentarische Verfahren gehen können. Das Gesetz soll 2027 in Kraft treten. Und natürlich muss ich auch an der Stelle noch mal betonen, wir haben viele gute Ideen, haben auch vieles dazu im Koalitionsvertrag ja besprochen oder in den Verhandlungen und haben auch einiges hineingeschrieben. All das steht natürlich unter Finanzierungsvorbehalt und das wird auch eine Frage der parlamentarischen Kraft, die auch dieser Ausschuss auf die Straße bringt, sein, was wir davon wirklich auch umsetzen können. Denn ich sag mal, da gibt es Varianten, die mehr und die weniger kosten, um es jetzt mal sehr allgemein auszudrücken. Unterhaltsvorschuss ist ein weiteres Reformvorhaben. Auch das ist Gegenstand der Sozialstaatskommission. Hier geht es auch und gerade darum, den Rückgriff zu verstärken. Dazu würde ich vielleicht auch was in der Fragerunde sagen, wenn Sie das interessiert. Ich glaube, beim Unterhaltsvorschuss ist es wichtig, dass man mal auf die Fakten schaut. Unterhaltsvorschuss ist eben zum Teil Vorschuss und zum Teil ist es Sozialleistung. Und der Rückgriff, wenn die Zahlen diskutiert werden, muss man eben gucken, wo ist überhaupt ein Rückgriff möglich und wo ist es eine Sozialleistung. Und über die Vorschläge der Sozialstaatskommission kommt man vielleicht auch zukünftig dazu einem etwas realistischeren Bild. Kinderzuschlag habe ich was zu gesagt. Ein weiteres großes Vorhaben, auch mit Referentenentwurf jetzt schon in den nächsten Wochen, ist die Struktur der Kinder- und Jugendhilfe. Das ist einmal das Stichwort inklusive Kinder- und Jugendhilfe, aber es ist auch das Thema, wie gestalten wir die Schulbegleitung so um, dass sie effizienter wirken kann, aber auch die Kostenentwicklung uns nicht vollkommen aus dem Ruder läuft. Und viele andere Vereinfachungsvorschläge sind auch Gegenstand dieses Referentenentwurfs. In der Pflege haben wir zugesagt, und auch dazu wird es in diesem Jahr den Referentenentwurf geben, ein neues Pflegezeitgesetz auf den Weg zu bringen und hier Familienpflegezeitgesetz und Pflegezeitgesetz zusammenzuführen und hier auch den Kreis der Anspruchsberechtigten zu erweitern und eine Verbesserung von Vereinbarkeit und Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbsarbeit zu erreichen. Wir haben weitere Vorhaben im Bereich starker Familien. Wir werden einen breiten Dialogprozess aufsetzen zur Stärkung der Generationengerechtigkeit. Das tun wir auch im europäischen Jahr. Das auch auf europäischer Ebene gibt es eine entsprechende Schwerpunktsetzung. Und wir werden das Konzept zur neuen Neukonzeption des ergänzenden Hilfesystems, so wie vom Haushaltsausschuss uns aufgegeben, werden wir vorlegen. Der Konzeptentwurf steht und ist jetzt Gegenstand der Beratungen mit dem BMF und dem Betroffenenrat. Ganz besonders wichtig ist uns an der Schnittstelle zwischen Familie, Jugend und Bildung das Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, auch an der Schnittstelle mit dem Gesundheitsministerium und den Ländern. Wir wollen wissen, was wirkt, und wir wollen unsere Angebote, die wir entwickeln, wollen wir auf dieser empirischen Grundlage mit dem System, mit dem Hilfesystem, das es in Deutschland auch schon gibt, strategisch weiterentwickeln. Auch hier werden wir eine entsprechende Strategie in diesem Jahr vorlegen. Kommen wir nun zum Thema resiliente Demokratie. Habt ihr noch mal die Zeit? Okay. Wir sind natürlich auch stark gefragt im Kontext des am 1. Januar in Kraft getretenen Wehrdienstmodernisierungsgesetzes. Wir sind in der Verantwortung für einen möglichen Ersatzdienst, der sich dann ergeben könnte, wenn die Wehrpflicht dann doch relevant werden sollte, die Vorbereitung zu treffen. Schon jetzt sehen wir deutlich steigende Zahlen bei der Wehrdienstverweigerung. Dazu sind wir verfassungsrechtlich verpflichtet. Aber in diesem Kontext denken wir auch die Freiwilligendienste weiter. Dazu gibt es einen Parlamentsauftrag aus dem vergangenen Spätherbst, Winter. Und wir wollen diese Überlegungen in einem Bundesgesellschaftsdienstegesetz zusammenführen und wollen aber auch mit den Ländern gemeinsam überlegen, wie wir insgesamt die Resilienz unserer Gesellschaft in diesem Kontext verstärken können. Und das betrifft natürlich den Bundesgesellschaftsdienst, aber es betrifft dann eben auch den Ersatzdienst, die Fragen der Anrechnbarkeit, die Fragen der Attraktivierung der Gesellschaftsdienste. Und es betrifft natürlich auch die Jugendfreiwilligendienste, soziales Jahr, ökologisches Jahr, die in der Verantwortung der Länder durchgeführt werden. Aber da werden wir natürlich versuchen müssen, mit den Ländern da auch eine Konvergenz zu erreichen. Und ich wünsche mir, dass junge Menschen in Deutschland wirklich die Wahl haben, ob sie im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes oder eben in sozialen Bereichen oder in der Bundeswehr tätig werden. Wir wollen auch das Handwerk und den Einsatz im Handwerk in diesem Kontext stärker mitdenken. Und dazu werden wir auch in diesem Jahr ein Gesetz vorlegen. Wir entwickeln das für viele so bedeutende Bundesprogramm Demokratie leben weiter. Uns geht es darum, Demokratiebildung und Extremismusprävention, und zwar ausdrücklich in alle Richtungen, in einem 360-Grad-Blick weiterzuentwickeln. Dabei haben wir die Erkenntnisse über die aktuellen Phänomene sehr klar im Blick. Das gilt namentlich auch für das Thema Antisemitismus. Wir wollen dabei an neue Orte gehen und insbesondere den digitalen Raum stärker fokussieren, aber auch mit der Arbeits- und Unternehmenswelt stärker zusammenarbeiten. Wir wollen stärker in die Fläche gehen und an die Regelstrukturen in Schulen, im Sport und in den Jugendverbänden stärker anknüpfen. Wir wenden hier auch neue Verfahren an. Wir werden im Vorfeld der Förderung auch eine Übersicht der Zweit- und Letztempfänger von kommunalen Projekten uns verschaffen und insofern hier die zugesagte Transparenz herstellen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland. Sie haben gestern die neuen Zahlen zu antisemitischen Straftaten sicherlich zur Kenntnis genommen. Wir sehen das als eine Aufgabe, die sich aber natürlich nicht im Bereich der Antisemitismusprävention erschöpft und auch nicht im Erinnerungsdiskurs erschöpft, sondern auch mit Blick auf das jüdische Leben in Deutschland heute und die deutsch-israelische Jugendzusammenarbeit. Deshalb gibt es im Ministerium inzwischen eine Stabsstelle für jüdisches Leben in Deutschland und den zivilgesellschaftlich-religiösen Dialog. Und die nächsten Schritte, die wir hier planen, sind die verstärkte Arbeit im Bereich Antisemitismusprävention, unter anderem im Programm Demokratie leben, die Begleitung der Einrichtung eines Yad Vashem Education Centers in Deutschland und den Ausbau der deutsch-israelischen Jugendzusammenarbeit, unter anderem mit Blick auf das deutsch-israelische Jugendwerk, aber auch darüber hinaus. Meine Damen und Herren, eine widerstandsfähige Demokratie garantiert erst Chancengerechtigkeit für alle Menschen, vor allem auch alle junge Menschen. Gleichstellung ist dabei mehr als ein Schlagwort. Sie bedingt wirtschaftliche Stärke, Innovationskraft und gesellschaftliche Stabilität. Wir haben eine ressortübergreifende Taskforce Gleichstellung unter Federführung meines Ministeriums eingesetzt. Kernaufgabe ist die Erarbeitung eines Maßnahmenplans für alle Ministerien. Dieser soll aus mindestens drei politisch zentralen Vorhaben für jedes Ressort bestehen und mit gleichstellungspolitischen Instrumenten unterlegt werden. Auf Grundlage dieses Maßnahmenplans werden wir eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie erarbeiten und auch im Sommer, Herbst 26 im Kabinett zur Verabschiedung vorlegen. Stichwort wirtschaftliche Eigenständigkeit ist für uns zentrales Leitbild auch mit Blick auf die Frauenpolitik. Wir wollen Frauen wie Männern ermöglichen, substanziell erwerbsfähig zu sein, auch in den Phasen mit deutlich gesteigerter Familien- und Sorgearbeit. Es ist uns wichtig, dass jede Bürgerin und jeder Bürger ökonomische Entscheidungen zugunsten seiner Eigenständigkeit treffen kann. Mit unserer digitalen Lebenskarte, die wir weiterentwickeln, auch zusammen mit der Stiftung Gleichstellung, wird hier und soll hier zukünftig noch breiter Orientierungswissen zur Verfügung stellen. Außerdem wollen wir die strukturellen Hürden auf dem Weg zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit überwinden, sei es durch den Ausbau der Infrastruktur oder bei der Unterstützung partnerschaftlicher Aufgabenteilung bei Eltern und Pflegenden. Besonders im Blick haben wir die Frauen im ländlichen Raum. Das passt auch sehr gut zum Internationalen Jahr der Frauen in der Landwirtschaft 2026, was die Vereinten Nationen ausgerufen haben. Und wir wollen die politische Wirkungsmacht von Frauen im ländlichen Raum, aber auch darüber hinaus deutlich stärken. Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Deutschen Landfrauenverband hier ein Multiplikatorenprojekt durchführen werden und viele andere Dinge auch. Auch die Bundesstiftung Gleichstellung wird sich mit diesem Thema Herausforderung von Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum in diesem Jahr beschäftigen, sodass wir da auch wirklich gemeinsam strategisch vorgehen können. Ich finde, die Frauen im ländlichen Raum verdienen unbedingt mehr Aufmerksamkeit und mehr Scheinwerferlicht. Ohne Frauen im ländlichen Raum würde nämlich gar nichts funktionieren. Meine Damen und Herren, wir arbeiten an einer praxistauglichen, bürokratiearmen Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Auch da werden wir demnächst einen entsprechenden Gesetzentwurf auf Grundlage der Empfehlungen der von uns eingesetzten Expertenkommission vorlegen. Klar ist, wir werden hier eine 1:1-Umsetzung anstreben, die auch im Blick hat, dass die Unternehmen im Augenblick sehr stark in Sachen Wettbewerbsfähigkeit gefordert sind und natürlich naturgemäß neue Berichts- und Dokumentationspflichten fürchten. Aber hier haben wir zugesagt, hier auch einen guten Ausgleich der Ziele, die wir mit diesem Gesetz verfolgen, auch herbeizuführen. Frauen in Führungspositionen werden uns weiter beschäftigen. Wir evaluieren die entsprechenden Gesetze und werden dann auch hier Vorschläge vorlegen, wie diese weiterzuentwickeln sind. Jetzt mache ich es mal ein bisschen staccato. Wir werden im Bereich Gewalthilfe und Gewaltschutz weiter die Umsetzung des bundesgesetzlichen Sicherstellungs- und dann Rechtsstellungsanspruchs begleiten, der ja bis 2032, letzterer bis 2032 kommen soll. Der Bund übernimmt hier finanzielle Verantwortung und wird aber auch die bessere Zusammenarbeit mit den Ländern und unter den Ländern im Rahmen eines Bund-Länder-Arbeitskreises auf Fachebene forcieren. Weitere Vorhaben im Bereich resiliente Demokratie sind die Allianz gegen Einsamkeit, die Stärkung der Arbeit gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland, der Schutz von Prostituierten vor sexueller Ausbeutung, auch im Kontext der Evaluation des Prostituierten-Schutzgesetzes. Und schließlich werden wir uns strategischer aufstellen in meinem Ministerium mit Blick auf die internationale Zusammenarbeit, sowohl mit europäischen als auch mit internationalen Partnern. Auch das ist in den heutigen Zeiten, die ich am Anfang kurz angesprochen habe, von entscheidender Bedeutung, das auch strategisch anzugehen. Ich werde deshalb zum Beispiel in diesem Jahr noch nach Frankreich, nach Polen, nach Kanada, nach Israel und natürlich auch zu den entsprechenden Ratssitzungen in Brüssel und anderswo, wo die Präsidentschaft diese plant, auch reisen und werde auch zur Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen in die USA reisen. Und ich komme zum Schluss. Drei Ziele habe ich Ihnen vorgetragen. Ein Ministerium, eine Verantwortung. Mit dieser Orientierung gestalten wir Politik, die zusammenführt, die stärkt und die Chancen eröffnet. Und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin, für dieses beeindruckende Portfolio und den umfangreichen Vortrag. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion. Jede Fraktion hat 4 Minuten Zeit. Ich habe es schon gesagt. Der Abgeordnete Michael Hose beginnt und stellt seine Fragen.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, für das Rederecht. Vielen Dank, Frau Ministerin, für den, die Vorsitzende hat schon gesagt, beeindruckenden Maßnahmenkatalog, für das, was Sie uns vorgestellt haben. Sie haben mit Bildung angefangen, damit möchte ich auch anfangen. Erstmal ausdrücklichen Dank, dass Sie den Pädagoginnen und Pädagogen in unserem Land gedankt haben, die jeden Tag harte Arbeit leisten. Ich habe als ehemaliger Schulleiter natürlich gleich begeistert applaudiert. Die anderen noch nicht so sehr, vielleicht können wir daran noch arbeiten. Konkrete Fragen sind, Sie haben ja sehr stark betont, dass Sie mit den Ländern sehr stark zusammenarbeiten. Und ich darf auch für unsere Fraktion sagen, dass Sie das, glaube ich, schon auf ein neues Niveau noch mal gehoben haben, dass man auch aus Seiten der Länder, glaube ich, das Gefühl hat, es ist ein Miteinander. Was sind aber jetzt die Punkte, Sie haben ja angesprochen, es finden aktuell Gespräche statt, die Sie in dieser Zusammenarbeit besonders forcieren wollen? Also welche konkreten Vorhaben wollen Sie mit den Ländern umsetzen? Und dann haben Sie ja auch gesagt, dass ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit den Ländern die frühkindliche Bildung ist und insbesondere die verpflichtenden Sprach- und Entwicklungsstandserhebungen. Könnten Sie da vielleicht noch ein bisschen konkreter werden, was Sie da geplant haben? Vielen Dank.
Frau Ministerin, bitte. Vielen Dank, Herr Hose. Die tagen da konkret jetzt zur Stunde. Da bitte ich um Nachsicht, dass ich den aktuellen Stand, außer dass es in guter Atmosphäre und auch gut läuft, das hat mir die Staatssekretärin heute Morgen berichtet, aber ich habe jetzt keinen aktuellen Stand. Aber ich kann so viel sagen, ich bin gestern ja eine Weile auch dort gewesen. Wichtig ist erstmal, dass mithilfe der Wissenschaft und ich sage mal der besten Wissenschaftler, die wir auch haben an der Stelle in Deutschland, gestern man zunächst mal sich auf eine gemeinsame Analyse der Ursachen verständigt hat. Ich glaube, das ist sehr wichtig, denn nur wenn man eine gemeinsame Ursachenanalyse hat, kann man auch über gemeinsame Maßnahmen sprechen. Und natürlich wird es nach wie vor Maßnahmen geben, die auf Länderebene, weil eben auch die Situation in den Ländern, auch das ist bei der wissenschaftlichen Analyse gestern noch mal sehr deutlich geworden, die Verhältnisse sind sehr unterschiedlich. Und deshalb müssen die Antworten auch unterschiedlich sein. Das ist auch die Stärke des Föderalismus. Aber es gibt Dinge, die man eben auch gemeinsam entwickeln kann. Und da denke ich zum Beispiel neben der frühkindlichen Bildung, denke ich an die qualitätsgestützte Unterrichts-, Schul- und auch Systementwicklung, an eine kohärente Systementwicklung. Ich denke an gemeinsame Formate zur Schulleiterqualifikation, scheint mir ein ganz entscheidender Punkt zu sein. Man sieht nämlich auch an den Studienergebnissen, die ich gestern gesehen habe, in Deutschland wird an den Schulen zu wenig sozusagen aus einer Haltung und aus einem Guss gearbeitet, sondern im Vergleich zu, also etwa nur 38% der Lehrkräfte sagen, ja, wir arbeiten an unserer Schule im Rahmen eines einheitlichen Konzepts und eines einheitlichen Schulprogramms. International sind es 78%. Und das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Und Schulen müssen, je nachdem in welcher Lage sie sind, Schwerpunkte setzen, die ihrer konkreten Lage entsprechen. Das müssen dann aber auch alle machen. Da müssen alle an einem Strang ziehen. Und dafür kann man natürlich Leadership-Formate finden. Dafür kann man Fort- und Weiterbildungsformate finden. Und dann gibt es natürlich wirklich die Aufgabe, die Frage der datengestützten Unterrichts- und Schulentwicklung mit entsprechenden Instrumenten zu unterlegen. Die haben wir zum Teil, aber zum Teil haben wir sie eben noch nicht. Und da kann der Bund dann eben auch helfen. Qualitätsentwicklungsgesetz. Es soll ja einen Paradigmenwechsel geben. Und im SGB 8 in 22 und 22a sollen konkrete Qualitätsstandards für diese Bereiche Sprachdiagnostik und Sprachförderung da verbindlich, wo besondere Förderbedarfe bestehen. Das soll ins Gesetz hineingeschrieben und auch mit einer nicht nur kurzfristigen Finanzierung, so will ich es mal sagen, auch unterlegt werden. Und Details gerne an anderer Stelle und jetzt auch in den Berichterstattergesprächen, die ja diese Woche auch stattfinden.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir machen weiter mit der Fraktion der AfD. Der Abgeordnete Martin Reichert hat das Wort.
Ja, danke. Wir bleiben bei der Bildung, Frau Ministerin. Immer wieder machen Vorfälle von Gewalt und Verwahrlosung an Schulen in Deutschland Schlagzeilen. Aus diversen Schulen, zum Beispiel in Cottbus oder einer Grundschule in Hettstedt, werden Vorfälle von akuter Migrantengewalt gemeldet. Die Carolina-Burger-Schule in Ludwigshafen soll nun verstärkte Polizeipräsenz erhalten. Allein am gestrigen Dienstag mussten nach einer Reizgasattacke 5 Schüler ins Krankenhaus und 25 wurden verletzt. Sie, Frau Ministerin, haben zu derlei Vorgängen in der Vergangenheit konsequent geschwiegen. Und das, obwohl Sie im letzten Oktober noch in einem Interview angekündigt hatten, Sie seien bereit, Schulen zu besuchen, in denen die Lage besonders angespannt sei. Ich habe daraufhin eine Frage eingereicht und Ihre Staatssekretärin hat mir darauf geantwortet. Und zwar wollte ich wissen, aus welchen Gründen Sie trotz dieser Ankündigung die Regine-Hildebrand-Schule in Cottbus und die Carolina-Burger-Schule in Ludwigshafen nicht besucht haben. Nun hat mir die Staatssekretärin Wulff geantwortet, dass Sie nur Schulen besuchen wollen, Zitat, wo rechtsextremistische Kräfte die Lehrer unter Druck setzen. Meine Frage, hat die Staatssekretärin Sie hier nur falsch verstanden? Oder welchen Grund sehen Sie dafür, die entsprechenden von mir genannten Schulen nicht zu besuchen, die anderen aber doch?
Wie Sie wissen, Herr Reichert, haben wir eine Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern, die bedingt, dass die Länder für die Schulen, 40.000 Schulen haben wir in diesem Land, zuständig sind. Ich besuche Schulen gelegentlich, wenn es dort besondere entweder Sachverhalte oder auch besonders skalierbare, gelingende Konzepte zu beobachten gibt. Und das bezieht sich auch auf Extremismusphänomene.
Dass ich mich zum Thema Gewalt an Schulen nicht geäußert hätte, ist schlicht falsch, sondern ich äußere mich regelmäßig dazu. Ich habe auch als Landesministerin mich immer für Null-Toleranz-Strategien gegenüber Gewalt, und zwar ganz egal, von wem sie ausgeübt werden, ausgeübt. Ich bin als Landesminister regelmäßig immer dort, wo solche Vorfälle tatsächlich passiert sind, immer vor Ort gewesen, habe runde Tische eingerichtet. Also da sind Sie einfach schlecht informiert, Herr Reichert. Und im Übrigen ist das Aufgabe der Landesminister. Aber wenn Sie wissen wollen, wie ich glaube, wie man damit umgehen muss, dann ist es erstens monitoren, zweitens eine entsprechende Null-Toleranz-Strategie, gute Prävention und gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule, Erziehungspartnerschaft, Stichwort, und Schule und Kinder- und Jugendhilfe zu machen. Diese Konzepte dort, wo sie gemacht werden, in den Kreisen, wo sie gemacht werden, auch über Zusammenarbeit mit der Polizei zu suchen, Kooperationsvereinbarungen mit der Polizei zu suchen, sind erfolgversprechende Rezepte. Und ich glaube, was wichtig wäre in unserem Land, ist, dass wir uns auf gelingende Konzepte, auch bei Phänomenen, die man nicht tolerieren kann. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Wege. Da müssen Sie ja auch nicht so tun, als ob irgendeiner von uns das gut fände. Aber wir müssen uns auf gelingende Konzepte konzentrieren und nicht darauf, immer nur das ins Schaufenster zu stellen, was nicht funktioniert.
Ja, vielen Dank für diese lange, aber doch wenig ersprießliche Antwort. Ich hatte ja lediglich gefragt, Sie haben gesagt, dass Sie Schulen, wo Lehrer durch rechtsextremistische Kräfte unter Druck gesetzt werden, besuchen wollen. Das wäre dann ja auch Ländersache. Die anderen Schulen wollen Sie offensichtlich aus irgendwelchen Gründen nicht besuchen.
Das ist eine Interpretation, die falsch ist, Herr Reichert. Ich werde immer dort Schulen besuchen, wo es besondere Phänomene gibt. Das werde ich übrigens auch immer nur in Absprache mit den Länderministern machen, weil ich nicht die super Schulministerin bin. Und selbstverständlich gibt es genug Anlass in unserem Land, um auch Schulen, die von Rechtsextremismus bedroht sind, zu besuchen.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir machen weiter mit der Fraktion der SPD. Jasmina Hostert hat das Wort.
Herzlichen Dank und vielen Dank, dass Sie hier sind und sehr ausführlich über die Vorhabeplanung berichtet haben. Ich glaube, alle drei Bereiche, ob Bildung, Familie, Demokratie, das sind essentielle gesellschaftspolitische Bereiche, die unbedingt gestärkt werden müssen. Und wir haben sehr viel zu tun, wie wir sehen, dieses Jahr, aber auch im nächsten Jahr. Ich würde gern einmal auf das Thema Ganztag zu sprechen kommen, weil das ist schon ein besonderes Jahr, weil nun der Rechtsanspruch ab nächstem Schuljahr dann auch greift. Und da wäre meine Frage, welche Kraftanstrengung braucht es jetzt noch seitens Bund und Ländern, damit auch dieser Rechtsanspruch auch gut gelingt? Dann das andere, Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt. Das ist, glaube ich, das super Thema auch in diesem Jahr, auch im Hinblick, dass die Kommission im Sommer ihre Ergebnisse vorstellen wird. Nun kam gestern die Nachricht, dass Frankreich auch überlegt, ein Social-Media-Verbot einzuführen. Wie ist Ihre persönliche Einstellung zu der Thematik? Und das dritte, das Thema Entgelttransparenzrichtlinie, die bis zum 7. Juni umgesetzt werden muss. Also hier sind wir zeitlich ziemlich unter Druck. Und ich glaube, das ist eins der ersten Punkte, die auch wirklich jetzt schnell angegangen werden müssen. Welche Details sind hier, die noch ausführlicher besprochen werden müssen?
Ja, vielen Dank, Frau Hostert. Ganztag. Da sind insbesondere natürlich jetzt Länder und Kommunen gefordert, erstens die Rechtsgrundlagen zu schaffen, um diesen neuen Rechtsanspruch auch umzusetzen. Das wird ja unterschiedlich gehandhabt, Gesetz, Verordnung, also auch Konnexitätsfragen zu klären. Ich würde mir wünschen, dass das Geld auch wirklich bei den Schulträgern oder den Trägern der örtlichen Jugendhilfe, je nachdem, wie es umgesetzt, auch wirklich ankommt und dass die Länder in der gemeinsamen Verantwortung auch möglichst noch was obendrauf legen, weil Ganztag ist teuer. Das steht vollkommen aus der Frage. Und wir müssen das ganze Geld, was wir auch in dem Bundesprogramm haben, jetzt wirklich auf die Straße bringen. Denn ich bitte nicht zu vergessen, wir reden hier über ein Gesetz, das im Oktober 2021 verabschiedet worden ist. Das ist ganz schön lange her. Und wir werden als Bund das konstruktiv begleiten, werden aber auch transparent machen, wie die einzelnen Länder das auch umsetzen. Mir ist die Qualitätsfrage, uns gemeinsam ist die Qualitätsfrage da wichtig. Auch da werden wir Formate zur Verfügung stellen, um auch das sichtbar zu machen. Kinder- und Jugendschutz, meine persönliche Meinung, ist, glaube ich, noch nicht ganz so relevant. Ich will aber sagen, ich will der Arbeit der Kommission auch nicht vorgreifen. Aber sagen kann ich, es wird nicht mit einer Maßnahme getan sein. Also es ist jetzt nicht nur eine Frage von Verboten, es ist nicht nur eine Frage von einer altersgerechten Verifikation und wirksamen Verifikation, wo die Plattformen aus meiner Sicht in der Verantwortung sind, sondern auch eine Frage von einer besseren Bildung von Eltern, von pädagogischem Personal, aber eben natürlich vor allem von Kindern und Jugendlichen. Denn am Ende des Tages müssen sie irgendwann, ob es damit 14 oder 16 oder 18 ist, müssen sie in der Lage sein, sich in dieser digitalen Welt so zurechtzufinden, wie sie es auch in der analogen Welt müssen. Und dafür müssen wir offensichtlich mehr tun und müssen dabei auch den technologischen Fortschritt, der ja rasant ist, auch immer mit im Blick haben. Insofern ein großes Mal. Ich würde dafür plädieren, ein breites Maßnahmenpaket über die Ebenen, staatlichen Ebenen hinweg zu verabreden, auch hier zu verabreden, dass sich nicht in einer Maßnahme wie einem Verbot erschöpft. Ein Geldtransparenzrichtlinien. Sie wissen, es gibt 5 Minderheitenvoten in den Empfehlungen. Da gibt es Rechtsfragen, die noch zu klären sind. Zum Beispiel die Frage, auf welche Art von Unternehmen sich Angemessenheitsvermutungen, tarifvertragliche Angemessenheitsvermutungen erstrecken können. Das sind auch Rechtsfragen, die noch nicht abschließend geklärt sind. Aber auch die Frage, was können wir tun, um gerade kleine und mittelständische Unternehmen bürokratisch zu entlasten? Und welche Tools können wir Ihnen an die Hand geben, damit Sie auch möglichst digital, also die entstehende Berichts- und Dokumentationspflichten digital erledigen können, weil wir uns ja auch gemeinsam vorgenommen haben, neue Berichts- und Dokumentationspflichten nur dann einzuführen, wenn sie auch digital erledigt werden können und nicht wieder mit Excel-Listen gearbeitet werden muss. So, das sind so Hinweise auf Bereiche, die wir im Moment noch abschließend klären.
Ziemlich gut. Vielen Dank. Ziemlich gut, vielen Dank. Wir machen weiter mit Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Abgeordnete Niki Slavik stellt die Frage.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Ihr Ministerium hat gerade auf schriftliche Nachfrage bekannt gegeben, dass Sie den nationalen Aktionsplan für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt nicht fortführen würden. Wir hatten gerade über Gewalt an Schulen gesprochen und es ist ja leider so, dass auch viele queere Jugendliche Gewalt erfahren, auch es Mobbing gibt. Wir wissen die Realität an Schulen. Schulhöfen ist, dass das Wort schwul leider von vielen Jugendlichen auch als Schimpfwort benutzt wird. Viele Bundesländer haben deswegen mittlerweile ja alle Bundesländer, auch Bayern, die haben ganz besonders lange gebraucht, dahin zu kommen. Aber selbst Bayern hat mittlerweile einen Aktionsplan, um gegen queerfeindliche Gewalt vorzugehen und Maßnahmen für Akzeptanz auf den Weg zu bringen. Und mittlerweile hat sich ja auch Sophie Koch, benannt von der SPD, ihrem Koalitionspartner eingeschaltet und gesagt, selbstverständlich müssen auch die Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt worden sind, aus dem nationalen Aktionsplan fortgeführt werden. Und dafür möchte sie sich als Beauftragte einsetzen. Deswegen frage ich Sie jetzt persönlich, als Ministerin, wie stehen Sie denn zu der Thematik und möchten Sie denn die noch nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Aktionsplan eigentlich fortführen oder nicht? Und dann habe ich noch eine zweite Frage an Sie, an das Programm Demokratie leben, ja auch unter der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel mit initiiert, soll Zusammenhalt in diesem Land fördern. Jetzt geht es um die Förderkriterien und das Kriterium Vielfalt scheint aus der Förderung möglicherweise rauszufallen. Zumindest wurde mir das am letzten Freitag bei der Vielfaltskonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbunds so aus der Zivilgesellschaft von den dort vertretenen AkteurInnen gespiegelt. Wie steht es um das Programm Demokratie leben und um den nationalen Aktionsplan? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Slavik, für die Fragen. Eine Minute 46 habe ich noch. Der nationale Aktionsplan war ein Vorhaben der 20. Legislaturperiode, umfassender Beteiligungsprozess auch der Betroffenen, der Akteure. Der nationale Aktionsplan ist vorgelegt worden. Ein erheblicher Teil der Maßnahmen, ich glaube 84 an der Zahl, sind bereits umgesetzt. Und es ist jetzt in der jeweiligen Ressortverantwortung, weitere Maßnahmen umzusetzen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag, und das ist die Grundlage für meinen Handeln, da geht es auch gar nicht um meine persönliche Meinung, haben uns nicht darauf verständigt, einen neuen Aktionsplan und haben uns auch aufzulegen und haben uns auch nicht darauf verständigt, alle Maßnahmen umzusetzen, weil wir darüber auch schlicht keinen politischen Konsens hätten erzielen können. Und insofern ist er auch für uns schon ein Dokument, mit dem wir arbeiten und wo wir auch einzelne Maßnahmen weiter umsetzen. Und die Beauftragte hat es sich zur Aufgabe gesetzt, darauf zu schauen, dass die Maßnahmen auch umgesetzt werden. Und in diesem Sinne werden wir damit umgehen. Demokratie leben, machen wir vielleicht noch gleich in einer zweiten Runde. Wie Sie ja wissen, ist Demokratie leben nicht ein Programm, sondern hat sehr viele Programmbestandteile. Einen Teil werden wir mehr oder minder unverändert fortsetzen. Andere Teile überarbeiten wir derzeit. Und abschließende Verständigungen haben wir dazu noch nicht getroffen. Wir haben angekündigt, eine neue Förderrichtlinie für 27 vorzulegen. Das werden wir auch tun.
Für die Fraktion Die Linke fragt die Abgeordnete Maren Kaminski.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch liebe Gäste. Ich habe mal gerade, nachdem das hier wegen der Gewalt an Schulen in den Raum geschmissen wurde, einen kleinen Faktencheck gemacht. Da wurden jetzt die Städte Cottbus und Ludwigshafen genannt, wo die Gewalt an Schulen besonders hoch ist. Und ich habe festgestellt, dass dort auch besonders hoch die AfD gewählt wird. Vielleicht ist das ein Zusammenhang, den wir mal zur Kenntnis nehmen sollten, der dort vielleicht den Zusammenhang viel klarer macht. Darum soll es hier aber gar nicht gehen. Frau Prien, ich habe kurz drei Fragen an Sie. Einmal zum Startchancenprogramm, was jetzt ja erstmal anläuft, ich sage mal seit 24, aber jetzt so richtig nochmal anläuft und für 10 Jahre geplant ist. Glauben Sie, dass, also eben um die Fortführung nach 10 Jahren zu gewährleisten, ob man in dieser Legislatur schon die Bausteine legen müsste oder glauben Sie, dass das eher nicht der Fall ist? Ich meine, im Tanker Schule sind 10 Jahre nicht viel, wenn man dort Veränderungen machen möchte. Dann habe ich eine Frage zum Fonds sexuellen Missbrauch. Ich erinnere mich, dass Sie, glaube ich, habe Sie in einem Radiointerview dazu gehört, im Oktober oder November, wo das auch Thema war. Und ich meine, mich zu erinnern, dass Sie dort gesagt haben, dass Sie das auf dem Schirm hätten. Wahrscheinlich haben Sie es nicht so flapsig gesagt. Und im Januar dazu einen Vorschlag vorlegen wollten, wie es mit dem Fonds weitergeht. Vielleicht können Sie da Ausführungen zu machen. Und dann hätte ich noch eine Frage zum Elterngeld. Sie sagen ja immer auch im Zuge der Entbürokratisierung, was ja überall in allen Ministerien passieren soll, dass Sie das Elterngeld vereinfachen wollen. Und wann Sie die im Koalitionsvertrag vereinbare Anhebung von Mindest- und Höchstbetrag, wann das geplant ist, wann die Betroffenen damit rechnen können und auch wann der Mutterschutz von Selbstständigen denn eingeführt und geplant ist.
Ja. Vielen Dank, Frau Kaminski, für die drei Fragen. Ich fange mal von hinten an. Elterngeld habe ich angekündigt, Referentenentwurf in diesem Jahr, Kabinettsbefassung im Sommer und danach parlamentarisches Verfahren. Und die von Ihnen angesprochenen Themen sind alle auch Gegenstand unserer Überlegungen zum Referentenentwurf. Ich habe aber auch gesagt, es wird sehr davon abhängen, welche Spielräume wir haushalterisch hier auch gemeinsam dafür mobilisieren können. Ich habe zum ergänzenden Hilfesystem habe ich bereits ausgeführt, Frau Kaminski, und habe gesagt, wir haben ein Konzept entwickelt auf Grundlage des vorliegenden Gutachtens, das jetzt mit dem Bundesfinanzministerium erörtert wird. Und Startchancenprogramm, ehrlicherweise, das ist jetzt nicht wirklich Ihr Ernst, Frau Kaminski. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn wir haben doch gesagt, wir müssen gucken, ob die Dinge wirken. Und wenn sie wirken, dann macht es Sinn, über eine Weiterführung zu sprechen, aber doch nicht jetzt, wo wir nicht mal die Evaluation begonnen haben. Also das ist, glaube ich, aber dass wir uns auf Dauer mit Kindern mit schlechteren Ausgangsvoraussetzungen, dass wir uns um die kümmern müssen und dass wir Ungleiches ungleich behandeln müssen auf Dauer, und zwar in den Ländern. Ich kann Ihnen sagen, als Ministerin Schleswig-Holstein hatte ich schon ein solches Programm 2019 aufgelegt. Das ist jetzt auch keine Erfindung des Startchancenprogramms, dass man sich um Kinder mit schlechteren Startchancen mehr kümmern muss, dass sie mehr Ressourcen brauchen und eine andere Begleitung brauchen. Also insofern, ich glaube, das Thema wird uns auch auf Dauer begleiten. In welcher Form der Zusammenarbeit und Länderzusammenarbeit wird man sehen, wenn man Erkenntnisse darüber hat, wie das Programm auch wirken kann. Ach so, und im Kontext Elterngeld werden wir auch zum Mutterschutz für selbstständige Lösungsansätze, die zum Teil sich übrigens auch im Elterngeld widerspiegeln werden, auch vorlegen. Ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, das ist das dritte Mal. Im Sommer soll es den Referentenentwurf geben.
Vielen Dank. Dann haben wir die erste Fragerunde absolviert. Ich begrüße in unserer Runde auch den Staatssekretär Brandt. Herzlich willkommen bei uns. Wir kommen dann zur zweiten Fragerunde der Fraktionen. Nochmals jeweils 4 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Die CDU-CSU macht den Anfang und der Kollege Marvin Schulz hat das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Ministerin, herzlichen Dank auch für die bisherigen Antworten. Sie haben sowohl in den Antworten als auch ja in Ihrem Bericht viel über die Fragen von Digitalisierung und Bildung gesprochen. Mir, das wissen Sie, liegt in dem Zusammenhang das Thema künstliche Intelligenz ganz besonders am Herzen. Ich bin davon überzeugt, dass KI-Einsatz nicht nur behördenintern, sondern auch in der Frage des Lernens, also im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, einen immer größer werdenden Stellenwert einnimmt. Und gleichzeitig will ich die Gefahren, die damit einhergehen, gar nicht verheimlichen. Insofern möchte ich fragen, mit welchen KI-relevanten Projekten wird sich Ihr Ministerium in nächster Zeit verstärkt beschäftigen?
Ich glaube, wir haben uns dazu ja bereits in der letzten Sitzung ausgetauscht im Kontext des Digitalpaktes, denn da spielt das die entscheidende Rolle. Wir fördern ja insbesondere auch länderübergreifende Vorhaben im Bereich künstlicher Intelligenz. Da geht es um die Entwicklung von selbstadaptiven Lernsystemen. Aber auch darüber hinaus ist es jetzt Sache der Länder, gerade in diesem Schwerpunkt auch, was die Entlastung zum Beispiel von Lehrkräften im Korrekturbereich, auch das spielt eine große Rolle, neue Formate zu entwickeln. Der Bund wird diese Überlegungen der Länder jetzt nicht nur in diesem Kontext, den ich schon beschrieben habe, die tagen ja zur Stunde gerade, da wird es eine große Rolle auch spielen, sondern eben auch im Rahmen der Förderung der länderübergreifenden Vorhaben, die wir ja mit den Ländern dann auch gemeinsam entwickeln werden. Aber das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, insbesondere für die individuelle Förderung, die dadurch besser gelingen kann, für die Förderung von Kindern mit besonderen Bedarfen, also im Bereich der Inklusion spielt es eine große Rolle, aber eben auch zunehmend im Bereich der Schulorganisation und eben auch der Korrektur. Verpflichtungen, Obliegenheiten der Lehrer. Und ich glaube, die nächste Stufe wird jetzt sein, auch für die Schule Unterrichts- und Prüfungsformate zu entwickeln, die KI-basiert sind. Denn Schülerinnen und Schüler werden lernen müssen, in dieser Welt mit KI sehr früh auch umzugehen und natürlich auch die Risiken kennenzulernen. Also insofern umfassender Auftrag. Ich glaube, es ist sinnvoll, das mit den Ländern gemeinsam zu entwickeln und jetzt nicht auf einzelne Projekte seitens des Bundesministeriums zu setzen, die nicht abgestimmt sind mit den Ländern.
Haben Sie vielen herzlichen Dank. Ich bleibe mal in der digitalen Welt. Beim Thema Kinder- und Jugendschutz ist, wie Sie auch deutlich gemacht haben, das Ihnen ein persönlich wichtiges Thema. Vielleicht können Sie noch einmal darlegen, warum die Etablierung einer unabhängigen und fachlich breit besetzten Expertenkommission hier der richtige Ansatz beim Thema Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt ist.
Ja, vielen Dank. Wir beobachten, glaube ich, gemeinsam, dass weltweit dieses Thema der Einfluss von übermäßiger Bildschirmzeit und Social-Media-Nutzung bis hin zur Social-Media-Abhängigkeit, das ist ja von der Weltgesundheitsorganisation auch als Abhängigkeit, als Sucht auch anerkannt, dass das zunehmend Bedeutung gewinnt, dass daneben zunehmend mehr Kinder an Konzentrationsschwächen, an Bewegungsmangel, an sozial-emotionalen Beeinträchtigungen, an psychischen Erkrankungen leiden. Die Forschungslage legt nahe, dass es da Zusammenhänge gibt. Wir wollen aber mehr wissen über diese Zusammenhänge, weil das in Wahrheit jedenfalls in der deutschen Debatte noch sehr uneinheitlich diskutiert wird. Und die Kommission wird genau das liefern. Die wird uns einen Forschungsstand darlegen, die Antworten genau auf diese Fragen auch gibt. Wissenschaft ist nie nur einer Meinung, aber sie wird uns einen konsolidierten Forschungsstand darlegen. Sie wird uns einen konsolidierten Stand zu den rechtlichen Möglichkeiten auf den verschiedenen staatlichen Ebenen. Wir sind nun mal in einem Mehrebenensystem hier unterwegs. Und sie wird auch die Frage beantworten, was muss eigentlich der Staat machen? Was müssen Eltern tun? Wann muss man beginnen? Wo machen absolute Verbote Sinn? In welchem Alter? Und wo muss man Kinder und Jugendliche heranführen an eine verantwortliche Nutzung? Und was müssen wir da auf den verschiedenen Ebenen, Staat, Gesellschaft, was müssen wir da tun? Und das macht einfach ganz viel Sinn, sich da auch die Expertise von den vielen dann auch einzuholen.
Unbedingt vielen Dank, Frau Ministerin. Wir machen weiter mit der Fraktion der AfD. Die Kollegin Birgit Bessin hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Ministerin, ich möchte gerne bei Ihrem Schwerpunktthema Bildung an die Fragen von Herrn Reichert anknüpfen. Der Faktencheck, sehr geehrte Kollegin von den Linken, ergibt eigentlich, dass da, wo viel Gewalt an Schulen sichtbar wird, dass immer mehr AfD gewählt wird, weil immer weniger Schüler und Lehrer wissen, von wem sie sich nur Unterstützung holen können. Von den Linken auf jeden Fall nicht. Die Bundesregierung hatte ja geantwortet auf unsere Anfragen zum Thema Gewalt an Schulen, dass gerade laut Polizeistatistik die Gewalt an Schulen deutschlandweit sehr massiv zugenommen hat. Leider wurde die Bundesregierung wurde allerdings auch kritisiert, weil die Antworten auf die Fragen nicht ganz so umfassend waren. Da gab es ganz viele Medienberichte, die leider bemängelt haben, dass viele Angaben ihrerseits gefehlt haben. Aber ich möchte mal auf den Ernst der Thematik eingehen. Unsere Kinder sollen in den Schulen sicher sein, unsere Lehrkräfte sollen in den Schulen sicher sein. Und deswegen fehlte mir so ein bisschen in Ihrer Übersicht die Thematik. Ja, auch wenn Bildung Ländersache ist, geht doch die Sicherheit auch eine Bundesministerin etwas an. Und Sie können Rahmenbedingungen setzen. Und selbstverständlich gehe ich davon aus, dass Sie auch mit anderen Bundesministerien in dem Punkt hoffentlich zusammenarbeiten, nämlich die Frage der Herabsetzung des Strafbarkeitsalters. Weil wir doch zunehmend feststellen, dass immer häufiger Schüler unter 14 Jahren Straftaten begehen, die wissen, dass sie nicht belangt werden können. Und ich weiß nicht, inwiefern Ihnen das bewusst ist oder bekannt ist, dass auch mittlerweile Lehrkräfte zu Hause von Clanstrukturen unter 14 Jahren besucht werden, wenn es um Drogenkriminalität an Schulen geht. Und deswegen meine Frage an Sie, Herabsetzung des Strafbarkeitsalters im Bereich der Sicherung der Schulen, der Kinder, der Lehrkräfte. Inwieweit sind Sie da im Austausch mit anderen Bundesministerien? Und inwieweit haben Sie schon mal drüber nachgedacht, was die Aussetzung der Schulpflicht von kriminellen Schülern anbelangt, die den Schulfrieden stören? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Bessin. Ich will vielleicht zunächst sagen, dass Sie aus meiner Sicht ein vollkommen verzerrtes Bild der Realität in Deutschland darstellen. Aber dennoch bin ich natürlich der Meinung, ich habe es eben auch schon mal betont, dass Gewalt an Schulen nicht hinnehmbar ist, dass Gewalt nicht tolerierbar ist und dass die dafür zuständigen Stellen die erforderlichen Maßnahmen im Bereich Prävention, Intervention und Repression ergreifen müssen. Schule ist in erster Linie erstmal ein pädagogischer Ort. Deshalb muss man immer auch im Blick haben, wie man Kinder und Jugendlichen zu einer gewaltfreien Miteinander pädagogisch erzieht, sie dort heranführen. Das ist Verantwortung von Eltern, das ist Verantwortung von Schule, es ist Verantwortung der Kinder- und Jugendhilfe. Und ich setze darauf, dass die Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen und auch der Polizei deutlich intensiviert wird, aber bitte auch nur da, wo es erforderlich ist. An den allermeisten Schulen in Deutschland ist es nämlich überhaupt gar kein Thema. Trotzdem, finde ich, müssen wir uns mit der zunehmenden Gewaltbereitschaft, gerade auch bei Jungs in unserem Land, müssen wir uns mehr auseinandersetzen. Das hat offensichtlich gesellschaftliche Gründe und deshalb beschäftigen wir uns zum Beispiel auch im Ministerium, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, im Rahmen einer Strategie mit der Frage, wie geht es eigentlich den Jungs in unserer Gesellschaft? Was können wir tun, dass sie sich besser fühlen und dass sie eben auch die Frage von Gewaltanwendung in Beziehungen für sich klar so beantworten, dass Gewalt eben keine Option ist.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann geht es weiter mit der Fraktion der SPD. Martin Rabanus hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich will den Fokus noch mal auf das Thema berufliche Bildung, Weiterbildung lenken. Sie haben in Ihrem Papier vom Chancenmotor gesprochen. Das gefällt mir ganz gut. Chancenmotor für den Wirtschaftsstandort, aber eben auch für die individuelle persönliche Entwicklung, für das Erschließen von Lebenschancen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Drei Fragen. Das eine ist, Digitalpakt 2.0, haben wir gesagt, sprechen wir nicht drüber, aber die Koalition hat sich auch auf einen Digitalpakt Weiterbildung verständigt. Mich würde interessieren, wie der Stand der Überlegungen in Ihrem Haus da ist. Wann ist mit Eckpunkten zu rechnen? Wie sieht das im weiteren Verfahren aus Ihrer Sicht aus? Zweiter Punkt. Sie haben viele wichtige Vorhaben der Koalition genannt, auf die ich nicht weiter eingehen will. Eines habe ich vermisst, nämlich die Frage der Verrechtlichung des DQR. Ich glaube, beiden Koalitionspartnern ist es wichtig, dass wir hier einen Schritt vorankommen und mehr Verbindlichkeit auch in den Bereich einziehen. Auch da die Frage, wie ist der Stand der Dinge, wann ist da mit entsprechenden Vorlagen zu rechnen. Dritte Frage, Fernunterrichtsschutzgesetz, eher jetzt ins Detail gehend. Sie haben gesagt, da könnte man tatsächlich einen Modernisierungsschub erwarten, einen Bürokratieabbau. Ich nehme mal an, ich höre da Sympathie für den Vorschlag des Normenkontrollrates heraus, der aber auch gesagt hat, da ist Schützenswertes drin, nämlich insbesondere das Thema Kündigungsfristen und die Frage einer Überführung dieser Regelungen ins BGB. Würden Sie sich diesem Teil des Normenkontrollrates auch anschließen?
Ja, vielen Dank, Herr Rabanus. Ich fange mit dem letzten Mal an. Sie haben tatsächlich mir sehr genau zugehört. Trotzdem will ich an dieser Stelle einfach, weil es die Zeit noch, ich habe noch keinen Referentenentwurf und ich kann Ihnen nur so viel sagen. Ich glaube, das ist ein wirklich überholtes Gesetz, in dem es aber einige Aspekte gibt, die tatsächlich noch heute relevant sind. Und so gehen wir auch an dieser Tatsache, also so gehen wir auch heran an das Gesetz. Es sind schwierige rechtliche, europarechtliche Fragen zu lösen, sonst wären wir auch schon weiter. Aber tatsächlich finde ich, dass der Vorschlag des Normenkontrollrates durchaus sehr viel Unterstützenswertes hat. Ja, das sehe ich so. Verrechtlichung DQR, ja, das ist uns gemeinsam ein großes Anliegen, sehr, sehr umstritten. Deshalb haben wir jetzt schon vor einiger Zeit ein Gutachten im Auftrag gegeben, um verschiedene Wege der Umsetzung, auch mit Blick auf Modelle, die es im Ausland gibt, rechtlich bewerten zu lassen. Sobald uns das Gutachten vorliegt, das wird auch irgendwann im Laufe dieses Jahres sein, werden wir dann einen Vorschlag entwickeln. Ich habe das jetzt nicht vorgetragen, weil wir hier noch keinen konkreten Zeitplan haben. Aber auch das ist natürlich in Arbeit. Und Gleiches gilt auch für den Digitalpakt Weiterbildung. Da gibt es ja schon einiges, was wir tun. Digitalpakt Alter zum Beispiel. Übrigens auch, wir werden ja den alten Bericht auch in dieser Legislatur wieder vorlegen. Der wird sich diese Legislatur mit dem Thema Bildung im Alter beschäftigen, nicht nur mit digitaler Bildung, aber auch mit Bildung. Und wir sammeln im Moment sozusagen zusammen im Ministerium, auch in dem neuen Zuschnitt, was wir an digitalen Maßnahmen bereits haben. Wir sind ja auch in der Verantwortung, eine digitale Strategie hier über die Altersgruppen hinweg zu entwickeln. Ich zögere da etwas, weil der Haushaltsausschuss hat aus irgendwelchen Gründen das erstmal dem BMDS ins Körbchen gelegt. Wir haben aber jetzt gerade ein Schreiben an den Haushaltsausschuss gerichtet mit der gemeinsamen Bitte, die Zuständigkeit, die Federführung in unser Haus zu verlagern. Auch daran arbeiten wir bereits, aber nicht mit dem konkreten Zeitplan. Ich bitte einfach um Nachsicht. Sie haben ja gesehen, wir haben ein sehr, sehr intensives Arbeitsprogramm und auch ein solches Ministerium ist am Ende, muss auch zeitliche Prioritäten setzen. Aber nochmal, zwei von diesen drei Themen sind sozusagen schon sind in der Vorbereitung und werden auch zeitnah dann entsprechende Vorlagen und Entwürfe hervorbringen.
Ja, auch wir haben eine Menge Zeit, aber sie ist dennoch begrenzt. Deswegen muss ich noch ein bisschen gucken. Bündnis 30 Grünen machen weiter. Die Kollegin Anja Reinalter.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch Frau Ministerin für die Vorstellung Ihrer Vorhaben. Das ist wirklich ein sehr breites Portfolio. Ich möchte auch an der beruflichen Bildung ansetzen und betonen, dass uns auch die Umsetzung des DQR sehr wichtig ist und dass wir da schon in der letzten Legislaturperiode sehr viel dazu gearbeitet haben und auch die Strittigkeiten oder Streitig oder Missverständnisse, die es dazu gab, eigentlich schon ganz gut ausgeräumt hatten. Vielleicht kann man da auch mal noch mal zurückblicken in die letzte Legislatur. Jetzt fiel mir aber aber noch einen Bereich auf, der uns auch besonders am Herzen liegt, zu dem Sie jetzt noch nichts sagten, das ist die Berufsorientierung. Weil sie ja zentral ist natürlich für Fachkräfte, aber auch für die von Ihnen angesprochenen 2,9 Millionen jungen Menschen ohne Abschluss, weil es Abbrüche gibt von Ausbildungen oder Ausbildungen gar nicht angefangen werden oder Fehlvorstellungen. Deswegen die Frage, was ist Ihr konkreter Plan für die Berufsorientierung und bis wann legen Sie den im Koalitionsvertrag die angekündigte Roadmap vor?
Das Thema Berufsorientierung ist ja etwas, was uns im Bereich der beruflichen Bildung in vielen Programmen beschäftigt, aber im Wesentlichen in dem großen Programm Bildungsketten. Die werden zurzeit neu aufgesetzt und neu verhandelt. Natürlich immer auch unter der Erfahrung, die in den einzelnen Ländern mit einzelnen Programmbestandteilen gemacht worden sind. Die Gespräche mit den Ländern haben bereits begonnen. Da das ja Einzelvereinbarungen jeweils mit den Ländern sind, kann ich es am Ende nicht genau sagen, wann wir damit zu Ende sein werden, aber der Prozess ist bereits angelaufen.
Das ist entscheidend, da darf man wirklich keine Zeit verlieren, weil Sie wissen auch, wie viele Kinder da jedes Jahr nachher ohne Berufsorientierung vor dem Start stehen. Uns interessiert auch überhaupt Ihre Planung in der beruflichen Bildung. Sie sagen, es ist eine tragende Säule des Wirtschaftsstandards. Auf Ihrer Folie sind Sie jetzt auf berufliche Bildung eingegangen. Aber was ist konkret Ihr roter Faden und welche Maßnahmen setzen Sie denn jetzt als erstes um oder vielleicht in den nächsten 6 Monaten bei der beruflichen Bildung?
Wir haben mehrere Themen, sind bereits angesprochen worden, sozusagen Prüfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Verrechtlichung des DQR ist ein Aspekt. Eine große öffentliche Kampagne zur Stärkung der Dachkampagne zur Stärkung der dualen Ausbildung wird in den nächsten Monaten kommen, also im ersten Halbjahr kommen. Wir wollen einen Validierungszuschuss, auch ein Thema, das in der letzten Legislaturperiode begonnen wurde. Da brauchen wir einen Validierungszuschuss. Auch da werden wir die entsprechenden Regelungen auf den Weg bringen. Dann ist mir sehr wichtig das Thema Fortentwicklung und Standardisierung von Teilqualifikationen, weil wir ja ganz besonders im Blick haben, auch gemeinsam mit dem BMIS, die 2,9 Millionen nicht formal Qualifizierten, für die wir Wege finden müssen, wie wir die auch später noch in Schul- und Berufsabschlüsse bringen wollen. Und insofern sind das vielleicht die Schwerpunktthemen in der beruflichen Bildung.
Wir freuen uns, wenn Sie da aktiv werden. Zum Stichwort Validierungszuschuss eine ganz kurze Frage. Haben Sie eine Idee, wie Sie die geringen Validierungsfälle da bei der Berufsvalidierung steigern können? Weil es sind ja noch ganz wenig Menschen, die das in Anspruch nehmen. Da gab es ja gerade Ergebnisse.
Ja, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam mit den Kammern und den Wirtschaftsverbänden übernehmen müssen. Das sind solche neuen Instrumente, müssen einfach über alle Kanäle, die wir gemeinsam zur Verfügung haben. Wir haben ja tatsächlich erst etwas über 1000 Anträge dort vorliegen. Da sind wir gemeinsam in der Verantwortung, dieses Instrument bekannter zu machen. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass das auch im eigenen Interesse von vielen Branchen, die einfach zunehmend auch den Fachkräftemangel in den Griff kriegen müssen, dass uns das gemeinsam gelingen wird. Aber auch das ist Gegenstand von laufenden Gesprächen, die wir auch mit allen großen Wirtschaftsverbänden dazu führen.
Danke. Den Abschluss macht die Fraktion Die Linke. Die Abgeordnete Katrin Gebel stellt die Fragen.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihre bisherigen Ausführungen. Wir begrüßen das sehr, dass Sie sich für die ökonomische Gleichstellung von Frauen auch einsetzen wollen. Denn die Lebenseinkommenslücke zeigt ja ganz deutlich, dass es ein ganz gravierendes Problem ist. Frauen verdienen im Laufe ihres Lebens 50% weniger Erwerbseinkommen als Männer. Und das liegt ja vor allem auch an der ungleichen Verteilung von Sorgearbeit und Erwerbsarbeit und aber auch an der niedrigen Vergütung von weiblich dominierten Berufen, obwohl das ja auch gerade oft Berufe sind, die für uns als Gesellschaft ja eigentlich total wichtig sind. Und Sie sagten, dass Sie da auch ganz gerne an die grundsätzlichen Ursachen auch gerne ran wollen. Das finde ich total gut. Aber ich frage mich, inwiefern da eine digitale Plattform, wie sich das in Ihrer Vorhabenplanung findet, eigentlich überhaupt so wirksam sein kann. Also was erwarten Sie von dieser digitalen Plattform und planen Sie vielleicht auch weitere strukturelle Maßnahmen? Denn wir haben ja zu allem Übel auch ein Steuersystem, das diese Ungleichheit weiter zementiert, zum Beispiel durch das Ehegattensplitting. Planen Sie also zum Beispiel, das Ehegattensplitting abzuschaffen?
Ich glaube, dieses digitale Instrument ist insofern für viele Frauen ein wichtiges Instrument, weil sie erkennen, an welchen Stellen sie in ihrem Leben entscheidende Weichenstellungen vornehmen. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht klar. Teilzeitarbeit bedeutet eben mit Blick auf zum Beispiel auf entsprechende Alterseinkünfte eine ganz wichtige Vorentscheidung, die man irgendwann ganz jung trifft, die aber sich im Alter dann eben erst auswirkt. Und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Konsequenzen es hat, wenn man bestimmte Entscheidungen in seinem Leben trifft, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und deshalb glaube ich, dass ein solches Instrument hier ein wichtiges Hilfsmittel ist. Aber es ist natürlich selbstverständlich nicht das Einzige, was wir machen. Aber es ist ein wichtiges Instrument, was leider noch viel zu wenig bekannt ist. Und deshalb wollen wir zusammen mit der Stiftung Gleichstellung dafür Sorge tragen, dass das bekannter wird. Wir haben mit dem DIHT gemeinsam ein Programm zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in dem wir Unternehmen auszeichnen als familienfreundlich, die hier sich besonders hervortun und die auch hier als Best Practice Unternehmen sichtbar werden. Das sind jetzt irgendwie über 9000 Unternehmen in dem Verbund. Und gemeinsam haben wir eine große Studie in Auftrag gegeben, die Prognos vorgelegt hat, in denen mal die Bedingungen dargestellt sind, unter denen Frauen etwa bereit sind, mehr als nur Teilzeit oder in größerem Umfang ihre Erwerbstätigkeit zu erweitern. Diese Studie sieht ein Potenzial für Deutschland in Höhe von fast 400.000 Vollzeitäquivalenten, wenn diese Rahmenbedingungen so verändert sind. Und dazu gehört natürlich immer die verlässliche Kinderbetreuung, klar. Das ist meine Aufgabe, ist unsere Aufgabe mit den Ländern und Kommunen zusammen. Aber es gibt eben auch viele andere Möglichkeiten, viele Stellschrauben, die auch in den Unternehmen liegen und die insbesondere damit zusammenhängen, dass man Frauen, die Teilzeitarbeit leisten, mehr Wertschätzung entgegenbringt, ihnen auch Karrierechancen eröffnet, die sie heute oft nicht haben, und dass man ihnen auch die Möglichkeit eröffnet, tatsächlich flexibel in Teilzeit zu gehen und wieder rauszugehen. Und insofern sind wir natürlich auch mit den Unternehmensverbänden im Gespräch, um hier für mehr Teilzeitaufstockungsrahmenbedingungen zu werben. Und am Ende wird es immer nur mit den Männern gemeinsam gehen. Und deshalb müssen wir die Männer bei Fragen der Gleichstellung auch stärker in den Blick nehmen.
So, liebe Frau Gebel, ich sehe, Sie hätten noch viele Fragen, aber wir sehen ja auch, dass die Frau Ministerin gerne zu uns kommt. Insofern wird es auch in der Zukunft noch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wir kommen jetzt zur dritten Fragerunde. Nochmals hat jede Fraktion 4 Minuten Zeit. Wir beginnen mit CDU/CSU und der Kollege Harald Ortay hat das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Ministerin, für die Koalition ist die Stärkung von Familie und ein wichtiges Anliegen. Sie haben bereits einige Punkte genannt, die Sie angehen wollen. Warum ist es wichtig, die Reform der Familienpflegezeit anzugehen und die Pflegezeit und die Familienpflegezeit zusammenzuführen?
Sie wissen, Herr Abgeordneter, dass wir in Deutschland mit einer zunehmenden Anzahl, und zwar dramatisch zunehmenden Anzahl von pflegebedürftigen Menschen, dass wir dafür gute Lösungen finden müssen. Und bis heute ist es so, dass die Pflege insbesondere in den Familien stattfindet. Wir haben hier Gesetze, die sich zum Teil widersprechen und die auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind mit Blick auf die tatsächlich in die Pflege involvierten Menschen. Zunehmend ist es so, dass es nicht nur engste Familienangehörige sind, sondern auch darüber hinaus Menschen bereit sind, sich an der Pflege zu beteiligen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in diesem Bereich zu einheitlichen Regelungen in den verschiedenen Gesetzen kommen und auch die Möglichkeiten für vorübergehende Pflegeleistungen hier erweitern, immer mit dem Ziel, dass die Menschen dann wieder zurückgehen können in ihren Beruf. Das muss unser Ziel sein. Aber wir sollten gesetzliche Rahmenbedingungen insgesamt schaffen, die honorieren, dass Menschen bereit sind, sich nicht nur in jungen Jahren um ihre Kinder zu kümmern, sondern auch später sich um ihre Eltern oder um andere Pflegebedürftige zu kümmern. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil unserer Überlegungen auch zur Reform der Pflege.
Weitere Frage? Nein? Vielen Dank, Herr Kollege Ortheil. Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann machen wir weiter mit der AfD-Fraktion. Der Abgeordnete Gerion Bollmann hat das Wort.
Frau Vorsitzende, vielen Dank fürs Wort. Frau Ministerin, vielen Dank für Ihr Statement, für Ihre Anwesenheit hier. Sie haben ja gerade dem Kollegen Reichert vorgehalten, es würde nicht weiterhelfen, wenn man sich in erster Linie immer in der Fragestellung auf, ich sag mal, auf Aspekte stützt, die nicht so ganz laufen. Man sollte auch das Positive vorheben. Es ist natürlich die Aufgabe der Opposition, das zu tun. Wir müssen den Spiegel vorhalten, um auch der Regierung, der Exekutive zu ermöglichen, sich selbst zu korrigieren. Gleichwohl, wenn Sie das vermissen, ich nehme durchaus angenehm zur Kenntnis, dass Ihre Anwesenheit hier bei uns im Ausschuss sich deutlich von der Ihrer Vorgängerin im positiven Sinne abhebt. Auch, ich sag mal, Ihr Zungenschlag in der Präsentation, die Sie uns hier unterbreitet haben, hebt sich auch etwas ab im positiven Sinne von dem Ihrer Vorgängerin. Nun allerdings, jetzt kommt das große Allerdings, ich hoffe, das ist nicht wieder wie im letzten Mal, dass Sie schon so vorab erahnen, welche Frage ich stellen werde, obwohl sie Ihnen bekannt sein wird. Ich komme mal zum Thema Demokratie leben. Also starke Familien war Ihr Oberwort, Ihr Oberbegriff. Starke Familien bedingen eine resiliente Demokratie und Voraussetzung dafür ist die Resilienz, die Resilienz gegen jede Art des Extremismus. Ja, jede Art des Extremismus, sowas hat man vorher auch nicht gefunden bei Ihrer Vorgängerin. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie definiert man das dann? Mich würde interessieren, wie Sie das definieren, ob Sie sich alleine an die, ich sage mal, Vorgaben der jeweiligen Verfassungsschutzämter halten, was diese Einschätzung angeht. Das ist natürlich ein gewisses Framing. Der Begriff, der ist fluide. Heute ist er ohnehin schon etwas überlebt. Wenn man also rechts, links, ist ja, schauen wir uns mal diesen Anschlag der Vulkangruppe hier auf die Energieversorgung an. Ist das noch ein linker Anschlag? Ich meine, nein, das ist ein terroristischer Anschlag, gerade weil er die Ärmsten in der Gesellschaft getroffen hat. Da kann man nicht mehr von links reden. Übrigens, Ihre Vorgängerin Christina Schröder hat seinerzeit also die Extremismusklausel als erforderlich erachtet und die hat seinerzeit noch vertreten, dass die Linken beispielsweise auch unter Verfassungsschutzbeobachtung gehören. Das nur am Rande. Mich würde das also interessieren. Und dann aus Ihrer Präsentation habe ich natürlich entnommen, Sie haben auch im Plenum mehrfach zu der Frage Weiterführung des Projektes Demokratie leben Stellung genommen und immer auf die Evaluation abgehoben, die gewiss dauert. Jetzt habe ich Ihrer Präsentation entnommen, dass Sie weitgehend noch in diesem Jahr sich damit beschäftigen werden und erst 27 erste Ergebnisse dann umsetzen werden. Warum dauert das so lange? Sie sind 9 Monate im Amt. Und kann man da nicht Ergebnisse erwarten, die über die reine Fortsetzung dieses Programmes in Gestalt einer Evaluation hinausgehen? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Bollmann, für die Frage. Bei der Definition von Extremismus sind wir natürlich mit unseren mit an den anderen Ressorts, namentlich mit dem Innenministerium, auch mit dem Verfassungsschutz im Gespräch und schauen uns die Phänomene, die sich natürlich verändern. Wer wollte das bestreiten, dass sich extremistische Phänomene verändern, sich auch anpassen? Und wir sind hier im regen Austausch mit dem Verfassungsschutz und auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit diesen Themen beschäftigen und richten danach auch unsere Definitionen um und aus. Ich glaube, Ihnen ist bekannt, Herr Bollmann, dass ein Förderprogramm insofern lange Vorlaufzeiten hat, als dass natürlich auch immer Anträge gestellt werden müssen für das nächste Jahr. Es wird immer nur jeweils jährlich werden Mittel vergeben. Und deshalb waren natürlich die Förderrichtlinie, die für dieses Jahr maßgeblich ist, musste im letzten Jahr zur Verfügung stehen, damit Anträge gestellt werden können. Und in dieser Geschwindigkeit können Sie kein Programm so nicht nur evaluieren, sondern auch neu konstruieren, dass es den Anforderungen an eine ordnungsgemäße
Vorgehensweise, und zwar in jeder Hinsicht ordnungsgemäße Vorgehensweise, hätte entsprechen können. Ich weiß, dass Sie immer den Eindruck erwecken, als könne man mal eben. Nee, das können wir nicht. Wir sind nämlich in einem Rechtsstaat. Und im Rechtsstaat ist es eben so, dass man Richtlinien tatsächlich auch nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten umsetzen und überarbeiten muss.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann hat die SPD-Fraktion das Wort und ich übernehme die Frage in dieser Runde. Frau Ministerin, Bildung, gerechte Bildung ist die zentrale Frage, die zentrale Gerechtigkeitsfrage auch vor allem unserer Zeit, hat eine schwerwiegende Bedeutung für die Volkswirtschaft. Der Bildungserfolg hängt in Deutschland mehr als in fast allen anderen Industrieländern über die Maßen stark vom Einkommen der Eltern ab. Und da ist natürlich Arbeitsmarktpolitik, spielt eine Rolle, Familienpolitik spielt eine Rolle, damit eben Frauen auch entsprechend erwerbstätig sein können. Und natürlich die Bildungspolitik. Die Bildungsforschung legt uns das seit vielen Jahren vor. Der PISA-Schock ist 25 Jahre her. Es gibt also offenkundig kein Erkenntnisproblem, übrigens auch kein Überzeugungsproblem. Denn alle Bildungspolitiker sind sich da einig, da muss was getan werden. Aber in der Umsetzung hapert es eben doch. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK will jetzt im März ein Gutachten vorlegen zu der Frage, wie wir es schaffen, dass das vorliegende Daten- und Evidenzwissen eben auch tatsächlich in die Umsetzung kommt und in die Anwendung, nicht nur in die Entwicklung von guten und modernen Lehr- und Lernkonzepten, die eben diesen Erkenntnissen Rechnung tragen, sondern auch in die Anwendung. Und da sind wir, glaube ich, ein Stück weit auch in der Pflicht, die Entwicklung dieser Konzepte mitzu unterstützen. Wir haben heute Morgen noch zur frühkindlichen Bildung gehört, auch zu der Frage, wie denn gezielt Sprachförderung im Rahmen der Kita und vor allem im Rahmen des Alltags besser integriert werden kann und besser gezielt integriert werden kann, gibt es noch keine Konzepte. Und das ist natürlich erschreckend. Und da steht die Frage im Raum, und die würde ich gerne stellen, was können wir beitragen, dass solche Konzepte jetzt auch schnell entwickelt werden und auch vor Ort ankommen. Und die zweite Frage ist, da geht es ums Geld. Ich habe gesagt, das ist die zentrale Gerechtigkeitsfrage. Sie sagten, das hat auch ein hoher Anteil der Bevölkerung erkannt. Die Frage ist natürlich, hat es auch ein hoher Anteil der Finanzminister der Länder und des Bundes erkannt? Hat das Thema die Bedeutung auch in der Verteilung der Haushaltsmittel, die es verdient hat? Und wie schaffen wir es, wenn wir im Bundesmittel auch einsetzen, dass die in den Ländern auch da ankommen, wo sie hingehören, dass Mittel für die Kita, den Ausbau des Ganztags nicht etwa in Hochschulen landen oder gar im Schuldendienst, sondern genau da, wo sie auch eingesetzt werden sollen.
Ja, das ist eine Minute 38, Frau Esken. Ich glaube, die Leiterin des IQB, Frau Starnert, hat gestern darauf hingewiesen, wir haben ja in Deutschland seit vielen Jahren gemeinsame Bildungsstandards für die meisten Jahrgänge und die meisten Fächer, aber wir müssen eben feststellen, dass es uns bisher nicht genügend gelingt, die Umsetzung dieser Bildungsstandards in konkreten Unterricht in der Schule zu erreichen. Und deshalb sind wir gefragt, nicht nur in den Ländern oder die Länder gefragt, sondern eben auch der Bund, wenn es um anwendungsorientierte Forschung, ko-konstruktive Forschung geht. Wenn wir forschen, und müssen wir bei aller Wertschätzung für die Grundlagenforschung mehr darauf achten, dass wir die Schulen von vornherein und auch Transferfragen von vornherein in die Forschung mit einbeziehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und die Länder und der Bund tagen zur Stunde im Grunde genau zu der Frage. Und ich verspreche mir davon tatsächlich konkrete Arbeitspakete, die genau diese Fragen adressieren. Und wenn Sie mich fragen, geben die Länder genug Geld für Bildung aus und gibt der Bund genug Geld für Bildung aus, würde ich immer Nein sagen. Aber es ist natürlich auch nicht damit getan, immer nur zu sagen, wir brauchen mehr Geld, sondern wir müssen das Richtige finanzieren. Und ich bin ehrlich gesagt, ich sage das jetzt mal, sauer darüber, dass zum Beispiel die Investitionsmittel, die der Bund zusätzlich über die 100 Milliarden zur Verfügung stellt, in einzelnen Bundesländern jetzt nur im Hochschulbereich ausgegeben werden und eben nicht im Kita-Bereich. Und wir müssen für die Zukunft konsequenter auch als Bundesregierung darauf achten, dass wir in die frühe Bildung investieren, weil das ist die beste und die renditestärkste Investition, die man im Bildungsbereich machen kann.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es fragt die Abgeordnete Denise Lob.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Ministerin, für viele Menschen, besonders auch für Frauen, ist Teilzeit ja keine Frage des Lifestyles. Sie sprachen jetzt immerhin im Gegensatz zu Ihren Kolleginnen von Wertschätzung. Es ist halt einfach für diese Menschen oder besonders für Frauen notwendig, weil sie ihr Leben und ihre Sorgeverpflichtung nicht anders organisieren können. Und jetzt hatten Sie schon grob angesprochen, dass Sie auch Rahmenbedingungen schaffen wollen. Jetzt frage ich noch mal ganz konkret nach, was plant denn Ihr Haus konkret, wie die Arbeit Zeit frei wählbar ist oder welche Rahmenbedingungen planen Sie da? Wie adressieren Sie auch Männer, um dass sie auch mehr Care-Arbeit und Sorgearbeit übernehmen? Also was wollen Sie da konkret machen? Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal kurz, wir sprachen schon vom Pflege, aber vom Pflegegeld haben wir noch nicht gesprochen. Auch gerade pflegende Angehörigen sind über die aktuelle Debatte und über die fehlende Wertschätzung doch sehr verunsichert. Und deswegen frage ich auch da, wo bleibt das Signal, wo bleibt die zentrale Maßnahme, wann können pflegende Angehörige mit der Umsetzung rechnen?
Ja, vielen Dank, Frau Lub. Zum Pflegegeld ist es so, dass die Bund-Länder-AG ja ein Papier vorgelegt hat im Dezember und da mein Ministerium die Aufgabe erhalten hat, ein Konzept für ein Pflegezeitgeld zu entwickeln, das in 2027 vorzulegen. Das ist nicht 2026, deshalb habe ich es jetzt hier nicht erwähnt, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir daran arbeiten. Aber auch da will ich deutlich sagen, das ist am Ende eine Frage der Finanzierbarkeit. Also ich, das glauben Sie mir, was ich gerne alles machen würde, wenn ich unendlich viel Mittel zur Verfügung hätte, aber die habe ich nicht. Und die hätten Sie auch nicht, wenn Sie in der Regierung wären. Und deshalb müssen wir sehen, wie wir da gemeinsam etwas auf den Weg bringen können. Aber wir arbeiten an diesem Konzept so, wie es uns aufgetragen wurde. Gleichstellung, ich habe darüber gesprochen, dass die Rahmenbedingungen einmal den Staat betreffen. Und wir haben über Entgelttransparenz gesprochen. Wir haben über den Teilzeitanspruch, der natürlich nicht in Frage gestellt werden darf, mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und zwar weder für die Kinder noch für die Pflege, ist im Übrigen aber in dem aktuellen Vorschlag ja auch nie die Rede von gewesen. Aber das sind so, so werden halt Debatten in Deutschland dann auch geführt. Und dann glaube ich tatsächlich, hat es sehr viel damit zu tun, wie gehen Unternehmen, ich habe die Prognos-Studie erwähnt, wie gehen Unternehmen mit Teilzeitarbeitenden Frauen um und auch damit, wie übernehmen Männer mehr Verantwortung in Familie. Das ist natürlich etwas, was der Staat nicht vorschreiben kann, sondern dafür können wir nur werben und wir können für den Mehrwert von mehr geteilter und paritätischer Sorgearbeit können wir werben. Und mein Eindruck ist auch, dass das zunehmend mehr Männer so sehen, aber dass wir auch in Schulen zum Beispiel über diese Fragen mehr sprechen müssen und dass wir auch die Frage von Klischeefreiheit bei der Berufswahl zum Beispiel auch weiter vorantreiben müssen, weil da sind wir noch nicht da, wo wir tatsächlich hin müssen. Und die Frage von Rollenbildern, auch von Männern, wird tatsächlich auch etwas sein, was wir im Rahmen einer Gesamtstrategie auch in unserem Ministerium erstmals auch bearbeiten werden. Wir werden das auch mit einer großen internationalen Konferenz im Herbst diesen Jahres begleiten.
Ich würde gerne noch kurz eine andere Frage stellen.
Ja, aber Sie sind nicht dran, Entschuldigung, Frau Lub, sondern ich bin gerade dran. Insofern wäre es schön, wenn Sie mich ausreden lassen würden.
Genau, das ist unsere Frage. Ich würde noch einen kurzen anderen Schwerpunkt setzen, einfach weil es auch Schleswig-Holstein und Flensburg betrifft. Und zwar genau, welche konkreten Konsequenzen planen Sie, gesetzgeberische Maßnahmen, um die verlässliche Versorgung von Schwangerschaftsabbrüchen und von die Versetzung von Schwangeren zu gewährleisten?
Ja, wie Sie wissen, ist das ein Thema geteilter Zuständigkeit zwischen dem BMG und uns. Wir kümmern uns um eine bessere, um den Teil bessere Schwangerschaftskonfliktberatung und erarbeiten gemeinsam mit dem BMG diese ganzen anderen Fragen, die sich auf eine bessere Versorgung, vor allem im ländlichen Raum bezieht, aber auch um eine bessere Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten. Auch das ist in Arbeit, gibt noch keinen Zeitplan.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann macht den Abschluss die Fraktion Die Linke mit Mike Brückner.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Ministerin, in Ihrer Vorhabenplanung sind Sie leider gar nicht auf die Situation queerer Menschen eingegangen. Und obwohl viele andere, aber eben auch die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die angespannte Mitte zeigt, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Bevölkerung zunimmt. Und das betrifft eben gerade auch queere Personen in besonderem Maße. Deswegen nochmal eine Frage zum Aktionsplan Queerleben. Infolge meiner schriftlichen Frage, die ich ja an Ihr Haus gestellt habe zum Aktionsplan, in der Sie ja mitteilen, dass der Aktionsplan Queerleben abgeschlossen sei, hat Ihr Bundesministerium fast alle Informationen zum nationalen Aktionsplan Queerleben einschließlich des Umsetzungsberichts aus dem Jahr 2024 von der Website verschwinden lassen. Was waren die Gründe für diese hektische Betriebsamkeit? Und die zweite Frage, die Umsetzung der Maßnahmen aus dem nationalen Aktionsplan Queerleben ist offenbar auch nach Verfassen des Umsetzungsberichts 2024 fortgesetzt worden. Das haben Sie auch gerade noch mal kurz erwähnt. Nun hat Ihr Haus allerdings erklärt, dass eine nochmalige Abfrage der Umsetzung nicht geplant sei. Woher wollen Sie dann wissen, was bei der weiteren Umsetzung in der Zwischenzeit rausgekommen ist?
Ich habe ja dazu schon Stellung genommen. Darüber hinausgehend kann ich so viel sagen, dass natürlich insgesamt die Website des Ministeriums überarbeitet wird. Das ist so, wenn eine neue Regierung kommt, dann verändern sich auch die Schwerpunkte. Und so ist das auch dieses Mal. Und im Übrigen hat die Beauftragte sich ja dazu geäußert, dass sie es als ihre Aufgabe begreift, auch die Umsetzung dieses Aktionsplans weiter im Blick zu haben. Der Kampf gegen die Diskriminierung von Menschen mit geschlechtlicher oder sexuell anderer Orientierung ist weiter auch Aufgabe meines Ministeriums. Wir haben verschiedene Programme, die ja auch in der Kleinen Anfrage dort aufgeführt sind, die ich deshalb jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen werde. Aber es gibt eben auch Maßnahmen in diesem Aktionsplan, die nicht Gegenstand der gemeinsamen Verabredung in dieser Koalition sind. Und insofern werden wir sie eben dann auch nicht umsetzen. Andere, zum Beispiel mit Blick auf das Adoptionsrecht von homosexuellen Menschen, wird sicherlich ein Thema werden mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die wir in diesem Kontext erwarten. Aber am Ende müssen Sie damit leben, dass sich bei Wechsel einer Regierung auch politische Schwerpunkte verändern.
Ja gut, jetzt ist es, glaube ich, dann wohl ein ziemlich krasser Zufall, dass direkt einen Tag nach meiner Anfrage die ganzen Informationen gelöscht werden. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt ein Zufall. Gut, aber Sie haben ja jetzt gerade auch gemerkt, dass als das Thema Aktionsplan Queerleben das erste Mal angesprochen wurde, dass ausgerechnet von der AfD dann der Applaus auch kam, dass es eingestampft wird. Jetzt gibt es eine Petition, die innerhalb von wenigen Tagen über 70.000 Unterschriften hat, die fordern, dass der Aktionsplan Queerleben zurückgeholt wird, plus diese ganzen Angriffe auf die queere Community, die zunehmen, die Eklatanz zunehmen. Und wollen Sie mir wirklich sagen, dass das nichts mit der Arbeit in der Regierung macht, dass Sie das wirklich einfach so weitermachen wollen?
Selbstverständlich beobachten wir sehr genau, welche Minderheiten es in unserem Land besonders schwer haben, und haben uns auch darauf verständigt, weiter im Blick zu haben als Bundesregierung, wie wir gewährleisten können, dass Menschen nicht wegen ihrer sexuellen oder wegen ihrer geschlechtlichen Identität diskriminiert werden. Das ist weiter auch Gegenstand der Arbeit dieser Regierung, jeweils in den jeweiligen Ressorts. Wir werden trotzdem dieses Instrument nicht weiterführen, zumal es ja auch abgeschlossen ist. Man müsste ja neuen, ich weiß nicht, was Sie auch meinen, ob der jetzt neu aufgelegt werden soll. Es ist mir auch ehrlicherweise, das ist Ihre Sache, das zu formulieren. Aber ich glaube, ich habe dazu jetzt abschließend auch Stellung genommen.
Gut, vielen Dank, Frau Ministerin, für den umfangreichen Bericht und auch für Ihre Bereitschaft, sich so vielen Fragen zu stellen. Es ist naturgemäß so, dass nicht alle Antworten zur vollen Zufriedenheit aller Anwesender gereichen. Aber Ihre Bereitschaft, hier Auskunft zu geben, trifft auf unser großes Willkommen. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn Sie hier bei uns sind. Bedanken uns auch bei den beiden Staatssekretären. Und ich schließe dann diesen Tagesordnungspunkt. Und wir schließen damit auch die Öffentlichkeit.
Und ich bedanke mich. Thank you.